Die Servicestelle Interkulturelles Lernen in Kita und Schule begleitet derzeit 16 Einrichtungen auf dem Weg zu einer interkulturellen Öffnung. Das Augenmerk liegt dabei nicht nur auf den Kindern, sondern auch auf den Pädagogen und Pädagoginnen, denn diese müssen schließlich für die Ansätze und Methoden weitergebildet werden. Hier ist noch viel zu tun, weiß Nicole Niemann, die als Beraterin in der Servicestelle für die Stadt Halle und die Landkreise Saalekreis, Burgenlandkreis und Mansfeld-Südharz zuständig ist. Frau Niemann, der Begriff interkulturelle Öffnung ist heute an diesem Hospitationstag in aller Munde. Können Sie kurz erklären, was er bedeutet und woher das Konzept eigentlich kommt?
Ja, der Begriff ist ein ziemlich sperriger Begriff. Natürlich ist es so, dass wir ein Verständnis davon haben und davon ausgehen, dass eine Vielzahl von Individuen ja zusammenkommen in diesen Einrichtungen wie Kitas und Schulen und nicht jeder im Herkunftsland Deutschland geboren ist. Und wir sagen, dass interkulturelle Öffnung da beginnt, wo sich Pädagogen und Pädagoginnen auf den Weg machen, die Individualität des Einzelnen anzuerkennen und zu sagen, mit seinen Stärken und Schwächen, die natürlich auch daraus resultieren, aus einem anderen Kulturkreis herzukommen, aktiv mit einzubinden und diese auch wertschätzend in das Alltagsleben der Einrichtung mit einzubinden. Das ist für uns ein großer Schwerpunkt, wo wir auch sehen, dass da ganz viel passieren muss, weil es ganz häufig so ist, dass wir natürlich von der Mehrheitsgesellschaft immer wieder auch ja, sehr stringent davon ausgehen, dass wir wüssten, wie es woanders läuft und wie es bei uns ja richtig wäre.
Unsere Gesellschaft ist ja nicht erst seit dem Sommer 2015, in dem viele Flüchtlinge in unser Land kamen und auch weiterhin kommen, interkulturell, sondern die Kinder der türkischen und italienischen Gastarbeiter beispielsweise in den 1960er Jahren sind ja auch in deutsche Schulen gegangen. Gab es damals keine Konzepte oder was war damals anders?
Ich denke, auch damals gab es schon Konzepte. Ich glaube aber, dass der Unterschied darin liegt, dass es in der heutigen Zeit einfach eine Vielzahl an Zuwanderungsgeschichten gibt aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen und vor allen Dingen auch ein weitaus höheres Aufkommen dieser Menschen. Und wir uns vielmehr jetzt auch auf den Weg machen zu sagen, Integration erfolgt nicht nur, wenn sie sich unterordnen, wie ich es mal nennen möchte, sondern dass wir gucken möchten, dass sie eben, wie ich es bereits ausgeführt habe, sich mit ihren eigenen Stärken, mit ihren eigenen Wünschen auch in dieser Gesellschaft einbringen können. Und deswegen ist es halt auch wichtig, die Konzepte so anzupassen, dass sich alle in diesen Bildungseinrichtungen angesprochen fühlen und dort auch wiederfinden können.
Das bedeutet also, es gibt heute einen ganz anderen gesteigerten Bedarf an interkulturellem Lernen und interkulturellen Qualifikationen. Was bedeutet das genau für die Arbeit der Pädagogen und Pädagoginnen? Müssen die jetzt ganz anders ausgebildet werden oder was für Weiterbildungen benötigen die?
Der Bedarf ist auf jeden Fall gestiegen und vor allen Dingen der individuelle Bedarf. Also nicht jede Einrichtung hat die gleiche Anzahl an Geflüchteten oder Menschen mit Migrationshintergrund. Nicht jede Einrichtung kann auf einen Fundus an Erziehern, die vielleicht auch nicht nur Muttersprachler der deutschen Sprache sind, zurückgreifen. Und schon da setzen wir an, dass wir sagen, wir möchten Pädagogen und Pädagoginnen fortbilden, sich selber ja, Handlungsstrategien zu erwerben, selber in der Lage sein, sich auf die neuen Bedarfe einzulassen und geben natürlich auch Instrumente an die Hand, die wir glauben, die hilfreich wären.
Können Sie da ein ganz konkretes Beispiel nennen? Also was wäre so ein Hilfsmittel, das man ziemlich schnell jemandem an die Hand geben kann, was er auch in seinem Arbeitsalltag einsetzen kann?
Ja, das kann ich. Aus der Arbeit hat sich entwickelt, dass wir eine Elternbroschüre erstellt haben, wie das Schulsystem in Sachsen-Anhalt aufgebaut ist und was wichtig ist, gerade für Eltern, die nicht deutscher Herkunft sind, zu wissen über unser Bildungssystem und auch über den Ablauf in Schule. Schulen stellen häufig fest, sie kommen mit der Elternarbeit nicht voran oder sie können mit den Eltern sich nicht austauschen und sehen als häufigstes die Barriere der Sprache. Das muss aber keine Barriere bleiben oder sein. Deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, eine Broschüre zu erstellen. Wir haben Fragen, die häufigsten Fragen, aber auch Hinweise, worauf sollte man achten, wenn man Eltern mit Migrationshintergrund hat in den Einrichtungen, zusammengefasst in dieser Broschüre. Und können die sozusagen gerade in einer Großzahl zur Verfügung stellen, was einmal die Sprache erleichtert, aber natürlich gleich dazu dient, in Kontakt zu kommen mit den Eltern. Weil schon bei der Übergabe jetzt an die Eltern zu sagen, dort können sie nochmal nachgucken, kommt man ins Gespräch. Es ist viel unverbindlicher, viel niedrigschwelliger, jetzt auch in Kontakt zu kommen.
Jetzt stelle ich mir vor, ich bin Erzieherin in einer Kita und auf einmal habe ich ganz viele Kinder, die nicht Deutsch sprechen und die aus anderen Kulturen kommen. Und jetzt wende ich mich an Sie, weil ich Hilfe brauche. Was konkret bieten Sie mir an und wie sieht jetzt so ein interkulturelles Training aus?
Konkrete Hilfe können wir natürlich im ersten Schritt anbieten, indem sich in der LAMSA natürlich viele andere Projekte sammeln und wir auch Sprachmittler zur Verfügung stellen können, die niedrigschwellig natürlich auch Übersetzungsarbeit leisten können, da nicht jeder Erzieher nun Farsi, Persisch, Arabisch oder Russisch spricht. Nichtsdestotrotz Platz darf man Kinder nicht unterschätzen. Kinder sind neugierig, Kinder wollen die neue Umgebung kennenlernen. Kinder können sich unheimlich schnell anpassen, einfügen in eine Gruppe und lernen sehr, sehr schnell die Sprache. Und ich empfehle den Erziehern immer,